Antibiotikaresistenzen, das ist so ein Thema, da können wir gerne auch jetzt den restlichen Abend mit vergeuden oder verbringen, darüber zu sprechen. Ich habe es versucht, so ein bisschen in 20 Minuten zu packen. Das geht natürlich vorne und hinten nicht gescheit. Wenn Sie so in die Medien schauen, dann sehen Sie immer die Superbugs. Ja? Und das sind so ein paar dieser Superbugs, die gemeint sind. Das ist aber je nachdem, wo sie sich gerade aufhalten, ganz unterschiedlich. Ja? Die Amerikaner haben schrecklich Angst vom VAE und vor den Visas und vor den penicillinresistenten Pneumokokken. Das spielt bei uns zum Beispiel jetzt gar nicht so eine große Rolle. Und es ist sehr, sehr zeitabhängig. Ja? Wenn Sie zurückdenken, 90er Jahre, alle große Angst vom MRSA. Inzwischen haben wir so viele MRSA-Therapeutika, dass wir uns davor gar nicht so sehr fürchten. Wir fürchten uns jetzt vor allem vor den multiresistenten Gram-Negativen, wobei sicherlich eines der gravierendsten Probleme der ESBL dabei ist, also der Extended Spectrum Beta-Lactamase-Bildner, weil die Beta-Lactame dann doch immer noch ein Cornerstone der Therapie sind. Und deswegen möchte ich dann noch am Ende auf diese Beta-Lactamasen genauer eingehen. Prinzipiell ist jetzt Antibiotikaresistenz kein neues Problem. Ja, das hat der Sir Alexander Fleming in seiner Nobelpreis-Lecture schon gesagt, dass es relativ einfach ist, Bakterien im Reagenzglas resistent zu machen, indem man sie zu niedrigen oder geringen Antibiotikakonzentrationen aussetzt. Und das liegt einfach auch daran, dass das eine schon seit vielen, vielen Jahrmilliarden fast schon bestehender Mechanismus ist. Viele Beta-Lactame werden von den Keimen selber als Botenstoffe sogar eingesetzt, um ein Quorum-Sensing zu erlauben in der Kultur, im Biofilm bzw. in der Kolonie, um abzusprechen, soll ich noch wachsen, soll ich aufhören zu wachsen und so weiter. Ja, das heißt, das kennen die alles schon und dementsprechend gibt es auch gegen fast alle antimikrobiellen Wirkstoffe auch schon vorbekannte Resistenzmechanismen, die nur mehr herausselektiert werden müssen. Und das hat zur Folge, dass es eigentlich bislang in der Geschichte der Antibiotika fast immer nach Markteinführung relativ rasch dann auch zu einer Resistenzentwicklung gekommen ist. Sie sehen hier im oberen Bereich jeweils die Markteinführung bzw. die Marktverwendung von den Antibiotika und dann im unteren Bereich die Erstbeschreibungen der Resistenzen. Und Sie sehen zum Beispiel Sulfonamide 1930 angefangen zu verwenden. Die ersten Resistenzen wurden 1940 beschrieben, Penicillin auch noch ein bisschen enger zusammen, aber auch bei den neuen Antibiotika ändert sich da nichts. Ja? Also Linezolid, relativ enger Zusammenhang, Daptomycin, relativ enger Zusammenhang. Es gibt nur ganz, ganz wenige Antibiotika, wo man sagt, okay, das hat vielleicht ein bisschen länger gedauert, aber letztlich, auch da gibt es immer dann relativ rasch Resistenzentwicklungen. Wie gesagt, MRSA, der große Killer, ist gar nicht mehr so unser Problem. Natürlich ist MRSA problematisch, aber wir können ihn halbwegs gut behandeln inzwischen. Und wir können uns auch glücklich schätzen, dass wir eigentlich zumindest seit 2011, seit es regelmäßig den AURES-Report gibt, relativ stabile Resistenzraten von Staphylokokken haben und sind da auch im Gesamtvergleich europäisch mit unseren 7,5% relativ im niederen Bereich angesiedelt. Bei E. coli schaut das Ganze schon nicht mehr so nett aus. Gut, dass E. coli gegen Aminopenicilline resistent ist, ist eine alte Geschichte, das kennen wir alle. Da rechnen wir eh schon fast mit, dass man einen E. coli nicht mit einem Amoxicillin oder mit einem Ampicillin problemlos behandeln kann. Wir freuen uns immer, wenn es mal der Fall ist. Ich erinnere mich daran, dass wir einmal eine Patientin von Professor Graninger hatten, die dann tatsächlich das Plus beim Ampicillin hatte. Da waren wir alle ganz begeistert. Aber das so gerade an der Klinik sehen Sie die vergleichsweise selten, ja, draußen noch eher. Aber auch die Resistenzrate gegen Fluoquinolone ist mit 20% nicht von schlechten Eltern und teilweise, je nachdem in welchem Bundesland in Österreich Sie sich aufhalten, ist da noch deutlich Luft nach oben, da geht es durchaus höher. Es gab Zeiten, da gab es in, ich glaube, Tirol bis zu 40% resistente E. colis gegen Fluoquinolone. Ja. Und was halt wirklich ein Problem darstellt, ist dann die Resistenz gegen unsere Last Line of Defense, die Resistenz gegen Carbapeneme. Und da ist zum Beispiel der Pseudomonas aeruginosa relativ unbeeindruckt von den Carbapenemen zwischen 12% und 14% unterwegs. Das ist für die Patienten, die tatsächlich an einem Pseudomonas erkranken, was ja schon eher die Ausnahme ist, aber die Immungeschwächten, denen es wirklich dreckig geht, für die ist das ein Riesenproblem. Ja. Und dementsprechend hat auch die CDC 2013 diesen wunderschön anzuschauen, wenn Sie mal Zeit haben, blättern Sie mal nach, es ist sehr futuristisch aufgemacht und sehr, sehr schick anzuschauen, so ein Resistenzbericht, wo Sie geschaut haben, welche Kosten bringen die Resistenzen für das Gesundheitssystem. Und Sie sehen da durch ISBL 1.700 zusätzliche Tote, 140.000 Fälle von ISBL-infizierten Patienten, 40.000 US-Dollar macht das dann aus, das ist schon ordentlich und dementsprechend haben sie den Threat Level of Serious gesetzt und da gehen so einige durch, ISBL sicherlich eine der häufigeren Varianten und eine der, der einschlägigeren, aber wenn Sie durchschauen, werden Sie sehen, Gonokokken zum Beispiel, Resistente sind weltweit natürlich ein Riesenproblem auch. Ja. Also insofern können wir dem US Surgeon General, dem Dr. William H. Stewart, der 1969 das Amt bekleidete, leider nicht recht geben. Ja, also der Krieg gegen Infectious Diseases, gegen Infektionskrankheiten ist noch lange nicht gewonnen. Die haben sehr viel Vorsprung gegen uns entwicklungstechnisch. Und immer wenn dann jemand kommt und sagt, wir haben jetzt ein Antibiotikum, dagegen wird es bestimmt niemals Resistenzen geben, bin ich schon immer, ja, wird wahrscheinlich sich nicht spielen. Und der Grund dafür ist einfach das, und das ist, glaube ich, die Key Message des ganzen Vortrags, wenn Sie sich gar nichts merken, das merken Sie sich bitte, die Key Message ist, wir verwenden zu viele Antibiotika, vor allem in der Tiermast ist das ein Riesenproblem. Da gab es jetzt im Lancet dieses Paper vom Kollegen Holmes, der gezeigt hat, dass da oben in der rechten Ecke die massive Verwendung von Antibiotika in humanen Setting und die anderen 50% zur Tiermast eingesetzt das größte Problem eigentlich darstellen. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weil in der Tiermast wird ja nicht ein Antibiotikum gezielt eingesetzt, das Rind ist krank, ich gebe dem Rind jetzt ein Antibiotikum, sondern die bekommen Dreierkombinationen ins Futter gemischt. Ja? Tetracycline, Fluoquinolone, Sulfonamide ist eine sehr beliebte Kombination. Ja, das bekommen die einfach so mit dem Futter verabreicht. Ist jetzt gerade frisch verboten worden, aber bis vor kurzem ist das sehr breit eingesetzt worden und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn unsere Nutztiere alle verseucht sind. Das Problem ist nämlich, dass der Mensch ja die Flora, die ihn besiedelt, schon als Säugling aus der Umwelt bezieht. Und normalerweise gibt es halt ein natürliches Gleichgewicht zwischen den resistenten und den empfindlichen Bakterien, aber wenn ich viele resistente Bakterien habe, so wie zum Beispiel klassischerweise in Indien, dann habe ich am Tag 60 nach der Geburt schon 41% aller Neugeborenen mit ESBL-Bildnern besiedelt. Und dass das natürlich unter Umständen invasiv irgendwann werden könnte oder zumindest zur Verbreitung beiträgt, ist auch irgendwo klar. Ja? Und wenn ich jetzt Antibiotika einsetze, selektiere ich für diese resistenten Bakterien. Ja? Und zum Zweiten, durch den Antibiotika-Einsatz kommt es zu einer Hypermutation der Bakterien, die versuchen dem natürlich irgendwie herauszukommen und ich kann so auch neue Resistenzen schaffen. Und wenn ich dann einmal ein Resistenzgen habe und ich habe Pech und es ist plasmidkodiert, dann können die Bakterien das teilweise untereinander austauschen, über Speziesgrenzen hinweg. Ja, die formen so Sexpili, ja, und tauschen dann diese Plasmide aus. So kann eine Klebsiella, die relativ leicht Resistenzen erzeugt, dann zum Beispiel diese erworbene Resistenz an ein E. coli weitergeben. Ja. Das ist auch wieder aus diesem CDC-Report und eigentlich sehr, sehr nett gezeigt. Ja. George, das ist George da oben, George bekommt Antibiotika und entwickelt resistente Bakterien in seinen Darm und verteilt das dann gleichmäßig an seine Community. Ja. Er verteilt das aber auch im Spital, er verteilt das an den Healthcare-Staff und gleichzeitig gibt es diesen zweiten Zyklus, wo die Nutztiere die Antibiotika bekommen und einerseits die Drug-Resistant-Bakterien auf unser Fleisch gelangen und in unsere Nahrungskette über die Fleischprodukte gelangen. Das ist das, was immer wieder dann in den Medien auftaucht, wenn wieder mal wer durch die Supermärkte geht und Swabs nimmt vom Händler oder so. Aber zweitens gibt es auch leider keine Entwarnung für die Vegetarier, weil das kommt genauso gut, kommen diese resistenten Bakterien dann mit dem Fäzis der Tiere, wenn es in irgendeiner Form zur Düngung eingesetzt wird, auf die vegetarischen Produkte oder auf die pflanzlichen Produkte und landet dann so wieder in der Gemeinschaft. Ja? Und das ist einfach sehr, sehr schwierig zu durchbrechen und dann kommt es halt einfach zu Resistenzentwicklungen, hier beispielhaft an den Beta-Lactamen. Es gab einmal früher irgendwann einmal einfach sehr fröhliche, voll empfindliche Gram-Negative, die wurden in den 1960er Jahren mit Ampicillin behandelt und alle haben sich gefreut. Und die haben natürlich dann Resistenzmechanismen entwickelt. Ja, TEM, SHV, Serin-Beta-Lactamasen, die musste man dann überkommen. Auftritt der Fluorquinolone, Auftritt der Cephalosporine und auch darauf haben natürlich die Keime reagiert und die entsprechenden Gene ausgepackt bzw. eingeschaltet. Dann kamen die Carbapeneme und auch da hat sich im Prinzip an dem Ganzen nichts geändert. Das Einzige, was vielleicht ein Thema ist, ist, dass die Fitnesskost für die Bakterien steigt. Ja? Aber auch das ist nicht einmal sicher. Und wenn Sie sich das so anschauen, wir können es leider nicht alles durchgehen im Detail, aber das ist ein total schönes Slide, finde ich, vom Herrn Sriamulu, der wirklich sich bemüht hat, alle möglichen Resistenzmechanismen aufzuzeichnen. Und Sie sehen, das beginnt mit der extrazellulären Matrix, mit dem Biofilm, den die Bakterien erzeugen. Da drin sind Chelatoren, die Antibiotika binden können. Das geht über metabolische Bypässe, um zum Beispiel die Folsäureantagonisten auszutricksen. Das geht zur Veränderung der äußeren Membran, was erstaunlich einfach ist für die Bakterien. Da reichen Einzelpunktmutationen und dann kommen einige Antibiotika schon nicht mehr durch und natürlich auch irgendwelche Enzyme, die Antibiotika zerlegen. Und sicherlich eines der wichtigsten Probleme und auch eines der komplexesten sind die Beta-Lactamasen. Es gibt inzwischen über 2000 verschiedene Beta-Lactamasen, die beschrieben sind. Und das hat man dann irgendwie versucht zu klassifizieren. Da gibt es zwei Varianten. Einmal diese Ambler Classification, der hat versucht, das nach der genetischen Sequenz oder nach der Aminosäuresequenz zu klassifizieren, hat gesagt, es gibt Serinenzyme und Metalloenzyme. Und dann gibt es die Busch Classification. Ja? Die Ambler Classification, Klasse A, sind vor allem in Enterobakterien, aber auch bei Pseudomonas aeruginosa zu finden, ist es das klassische KPC, das kennen, glaube ich, alle, und das hydrolysiert so ziemlich jedes Beta-Lactam, das ihm vor das gierige Maul kommt. Dann gibt es die Metallo-Beta-Lactamasen, das sind die, die vor allem die Carbapeneme zerlegen, aber natürlich auch Penicillin und Cephalosporine zerlegen können. Aber wenn wir solche Resistenzen haben, dann gehen wir zu den Carbapenemen und das geht dann auch nicht mehr. Ja, da gehen nur mehr die Monobactame und dann gibt es die Oxacarbapenemasen, die sicher zurzeit ein ganz besonderes Thema sind, insbesondere Oxa 48, das eine ganz hochgradige Resistenz gegenüber Carbapenemen und Penicillinen und Schmalspektrum Cephalosporinen für diese Enterobakterien vermittelt, die Oxa 48 exprimieren können. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, ja, es gibt diese Klassifikation und das kann Sie interessieren oder auch nicht. Das ist primär ein Forschungstool. Wenn man versucht, irgendwie zu verstehen, warum manche Antibiotika bei manchen Keimen funktionieren und manche Antibiotika nicht, finde ich persönlich die Bush Classification etwas eleganter. Die wird nur leider nicht mehr weitergeführt. Die Frau Bush hat da irgendwie das Handtuch geschmissen nach 2010. Aber prinzipiell ist es ganz spannend. Ja, da gibt es die Klasse 1. Das sind die Cephalosporinasen, die man vor allem in der Ambler Classification C findet. Das ist AMP-C, FOX-1, GC-1, zumindest AMP-C werden Sie kennen. Und was ist wichtig? Wichtig ist, dass die nicht durch Clavulansäure inhibiert werden. Ja? Und dann kommen die eigentlich spannenden. Und das schaut jetzt erstmal sehr furchtanflößend aus, aber da ist ein total gutes Schema eigentlich da hinten. Ja? Es gibt die 2a, die machen nur Penicilline. Das sind die Staphylokokken-Penicillinasen. Darum kann man einen Staphylococcus aureus, der ein MSSA ist, also ein lieber Staphylokokk, trotzdem nicht mehr mit Penicillin töten. Das ist früher gegangen. Ja. Dann gibt es die 2b-Penicilline, ja, Penicillinasen, die Penicilline und Cephalosporine hydrolysieren können. Und da sehen Sie schon TEM1 und TEM2. Das haben Sie schon mal gehört. Ja. Und dann sind das einfach nur mehr weitere Ergänzungen. Ja? Dann gibt es die 2BE, die ein Extended Spectrum haben. Das ist TEM3 SHV2. Sie sehen, da ist ein Schema dahinter. Je höher die Zahl hinten, desto breiter die Beta-Lactamase. Und das sind die berühmten ESBL-Erzeuger. Dann gibt es BR, ja, das ist dann eine Resistenz gegenüber Beta-Lactamase-Inhibitoren. Und natürlich gibt es logischerweise auch ein BER, ja, das dann nicht nur die Breitspektrum hat, sondern auch nicht durch Beta-Lactamasen inhibiert werden kann. Und das sind die, wo wir jetzt zum Beispiel anstehen und nicht mehr weiter therapieren und wo wir dann die neuen Therapeutika brauchen, die Ihnen der Professor Graninger vorstellen wird. Ja. 2C, 2CE, die Carbenziline und das Cefepime sind klinisch nicht ganz so relevant, sehr relevant die Resistenz 2D und die Erweiterungen davon, weil dazu zählt dann nämlich auch die Oxa 48, die eine hochgradige Resistenz gegenüber Carbapenemen vermittelt. Ja? 2E, Cephalosporine, 2F, da ist wieder ganz interessant, die sind noch gerade durch Clavulansäure blockierbar, ja. Aber das ist die KPC und davor fürchten wir uns natürlich auch. Warum? Weil die plasmidkodiert ist. Ja. Die kann sehr leicht ausgetauscht werden und auf andere übertragen werden. Und dann, wenn Sie Berichte durchschauen, wenn Sie vielleicht etwas in die Literatur eintauchen, werden Sie jetzt immer wieder Imp und Wim sehen, weil das die Carbapenemasen sind und die machen uns wirklich Bauchweh. Gibt es nochmal als Überblick, vielleicht auch später, um das im Video anzuschauen, die Kollegin Dörritzbacher hat sich die Mühe gemacht, das irgendwie diese beiden Klassifikationen in ein Slide zu packen und zu zeigen, wo die vor allem vorkommen. Ist auch, glaube ich, sehr, sehr interessant, um einmal ein Gefühl zu bekommen. Und wo tauchen die jetzt auf? Die tauchen vor allem auf, kurz zusammengefasst, bei den Gram-Negativen, bei Klebsiella, bei E. coli und bei Proteus. Enterobacter, Pseudomonas, Citrobacter, das sind in Einzelfällen Problemkeime, aber sind vergleichsweise selten dann Beta-Lactamase-Bildner. Da habe ich noch ein zweites Übersichtsslide für Sie, vielleicht auch zum Zuhause anschauen. Wo ist die klinische Signifikanz? Wo, welcher Keim bildet ganz besonders stark, zum Beispiel am C, können Sie nachschauen, Enterobacter-Spezies, TEM 1, 2, wissen Sie jetzt schon, das macht Resistenz gegen Schmalspektrum-Cephalosporine, sehen Sie bei den Gonokokken, und da haben wir dann auch schon ein Problem. Ja? E. coli haben wir schon ein Problem, ja? Von ESBL und den höheren TEMs, also TEM 3, zum Beispiel ganz zu schweigen. Der Punkt, warum das alles wichtig ist, was können wir als Kliniker tun? Und ich glaube, der Punkt oder einer der wichtigen Punkte ist einfach auch, sich die Pharmakokinetik zunutze zu machen. Weil das ist etwas, was wir jeder für sich alleine machen können. Wenn Sie sich überlegen, dass ein Beta-Lactam wirkt, indem es die Zeit oberhalb der minimalen Hemmkonzentration des Keimes ausfüllt und dass diese Konzentration mit der Zeit natürlich abfällt, dann ist es eigentlich völlig widersinnig, wenn ich ein Beta-Lactam zweimal täglich dosiere, was ja viel gemacht wird. Warum? Weil ich nach der relativ kurzen Halbwertszeit, ja, des Beta-Lactams dann schon wieder bald unter die MHK-Falle, dem Bakterium subtherapeutische, subinhibitorische Konzentrationen zur Verfügung stelle und es sich daran dann Resistenzen draus ausbilden kann. Ja? Und das funktioniert ähnlich mit anderen Antibiotika. Ja? Also wenn ich jetzt ein Fluoquinolon nehme und das auch nur unterdosiere, ja, das geht zwar über die AOC, das heißt, ich habe Zeit und Konzentration drin, das heißt, da muss ich vielleicht nicht so auf die Zeit achten, aber da muss ich dann auf die Konzentration achten, da brauche ich einfach eine hohe Konzentration mit dabei. Ja. Und wenn man sich das klar macht, dann ist es plötzlich sehr, sehr easy zu verstehen, dass man jedes Beta-Lactam, wenn der Patient nierengesund ist, und das jetzt kein spezielles Beta-Lactam, wenn es Ceftriaxon ist, ja, aber ein Oral-Beta-Lactam, dann gebe ich das auf jeden Fall dreimal täglich. Und wenn ich kann, gebe ich es viermal täglich, wenn ich einen etwas resistenteren Keim befürchte. Ja. Und umgekehrt gebe ich ein Aminoglykosid nicht als Perfusor, weil dann wird es toxisch, sondern da will ich einfach eine hohe Spitzenkonzentration haben und das nur möglichst kurz und das halt nur einmal täglich. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen dieses Leid im Hinterkopf hat, kann man sehr viel richtig machen. Und damit möchte ich mich bei Ihnen bedanken.